Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Guten Morgen, Vineyard. Dankeschön. Mein Name ist Detlef, hat schon verraten, für die, die mich nicht kennen, ich gehöre hier mit zum Leitungsteam. Heute das erste Mal wieder in der Gemeinde, wir hatten Urlaub, wie viele von euch, an einem wunderschönen Ort in der schönen Vorderpfalz. Da gibt es eine tolle Stadt mit einer ziemlich alten Kirche drin, 2000 Jahre, oh, voll schön. Wir haben Urlaub zu Hause gemacht, wir waren nicht weg. Das hat Dynamiken mit sich, die sind toll und manchmal schwierig, aber war super. Bin froh, dass ich wieder da bin. Ich genieße gerade heute unseren Gottesdienst voll. Ich finde alles so schön, was Gott tut. Die Worship-Zeit genial. Zeugnisse, Hammer. Eigentlich bräuchte ich nichts mehr predigen, oder? Das war schon irgendwie alles gut so. Ne? Voll gut. Und außerdem könnt ihr fast nicht mehr. Darf ich euch bitten, einmal aufzustehen? Und dann streckt ihr euch jetzt mal. Jesus, schenk Gnade, ich muss jetzt noch 2 Stunden Predigt von Detlef hören. Irgend sowas müsst ihr jetzt beten, ja? Einmal umdrehen oder weiß ich nicht genau. Dreh dich zu deinem Nachbar und sag, hey, mutig, du schaffst das. Okay. Sonja hat vorhin schon den Monatsspruch vorgelesen. Das hier wäre dann der Wochenspruch. Sowas gibt es ja auch noch bei den Christen. Jubelt über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Haben wir heute Morgen cool gemacht. Preist den Herrn zum Klang der Zither, spielt für ihn auf der 10-seitigen Harfe. Das haben wir heute wie folgt gelöst. Wir haben hoffentlich nicht gezittert. Das mit der 10-seitigen Harfe hat unser Worship-Team so gemacht, dass sie 6 Seiten von Jonas genommen haben plus 4 Seiten von der Bassgitarre. Oh, war ein 5-seitiger Bass. Oh, sorry. Preist den Herrn zum Klang der Zither, spielt für ihn auf der 10-seitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied. Lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Gnade des Herrn. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Für die Leute, die gerade Urlaub gemacht haben und sich das angeschaut haben, ihr habt es bestimmt genossen. In die großen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihn mit großer Achtung begegnen. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Der Herr machte die Absichten der Völker zunichte. Ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist, das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Wochenvers. Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist, das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Und dann geht es gerade so weiter. Der ganze Psalm ist echt cool. Ich mag den. Ich höre hier auf. Ich habe ja nur noch 1/4 Stunde. Nein. Ich habe ein Problem. So sollte man eine Predigt nicht beginnen. Ich habe eine Herausforderung. Ist ein bisschen besseres Wort. Aber auch nicht wirklich. Es gibt etwas in mir, wo ich merke, da stoße ich immer wieder bei Leuten auf. Das löst immer wieder einen Konflikt aus, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Das finde ich gut. Mein Problem ist, ich bin ein Idealist. Ich glaube an ein Ideal. Ein Idealist ist ja einer, der sowas glaubt, der irgendwie so eine Idee hat. Also Idealist, Idee, das sind ja alles so die gleichen Worte. Und solche Menschen gibt es, das werden dann oft sehr ideologische Menschen, das ist wieder das gleiche Wort. Und ich bin ein Idealist. Ich habe in meinem Kopf so ein Denken, da gibt es was, was ideal ist. Das hat vielleicht was mit meiner melancholischen Seite zu tun. Melancholiker haben oft ein Idealbild. Die haben eine Vorstellung, wie es ist, wenn es perfekt ist. Und dann sind sie völlig frustriert, dass sie das nicht erreichen. Ich habe ein Ideal in meinem Herzen und ich habe irgendwie das Empfinden, da gibt's was, was ist, da muss man hin. Das Ideal, über das ich heute mit euch sprechen möchte, die Idee, über die ich heute mit euch sprechen möchte, ist eine, die mich gerade in den letzten 2-3 Wochen in unserem Urlaub viel beschäftigt hat. Gottes Idee, Doppelpunkt, Familie. Ich glaube, dass es ein Ideal gibt, wie Gott sich Familie vorgestellt hat. Und ich weiß, dass das sofort ganz viele Fragen auslöst. Und ich möchte mit euch einfach in diesen ganzen Gedankenbereich so ein bisschen eintauchen, weil ich glaube, dass es da einen Schatz zu heben gibt für uns als Gemeinde. Wir sagen manchmal, dass die Gemeinde eine Familie ist. Und dann gucken wir uns den Haufen an und denken, oh je. Aber Gott hat die Gemeinde aufgesetzt als eine Familie. Wir benutzen verschiedene Bilder. Für die Leute, die uns als Gemeinde noch nicht so gut kennen, herzlich eingeladen zu unserem DNA-Kurs, wo wir so ein bisschen über die Kerndinge unserer Gemeinde sprechen. Da kommt das einmal auch drin vor. Gottes Idee, Familie. Und der Punkt ist schon gleich als erstes, wenn die Idee von Gott ist, dann muss die gut sein. Weil Gott denkt sich immer gute Sachen aus. Gott, der Erfinder, Gott, der Schöpfer von diesem Gedanken der Familie. Und wenn Gott sich das ausgedacht hat, dann weiß er auch, wie es funktioniert. Ich habe die Zeugnisse heute Morgen geliebt. Also erstens hier natürlich Ehepaar. Hat der Matthias mal seiner Frau erklärt, wie das alles so war. Wie er durch Gebet seine Frau... Sehr cool. Das Zeugnis gerade eben von Regine, das finde ich total den Hammer. Weil ich finde, das ist schon, das unterstreicht schon alles, was ich jetzt gleich sagen will. Gott möchte nicht, dass dieses Bild, was er hat von Familie, zerstört wird. Der Feind will es zerstören. Und ich bin so dankbar, dass wir genau das jetzt heute Morgen schon hören konnten. Wie macht Gott das? Gott will wiederherstellen. Und Gott weiß, wie viel Familie funktioniert. Ich möchte ganz kurz so ein paar Abrissdaten machen, von denen ich glaube, dass wir die mehr oder weniger schon kennen. Gott stellt sich in der Bibel ja als Vater vor. Eine Familie, Vater, Mutter, Kind, das ist ja so das Idealbild, was wir haben, was heute in der Gesellschaft zerstört wird, reden wir gleich drüber. Der Vater, der Erste, der Ursprung, der Ausgangspunkt, sozusagen der Schöpfer, derjenige, auf den sich alles bezieht. Ich bin Vater von 4 Kindern und ich liebe das. Und ich weiß, ich war der Bezugspunkt für meine Kinder, als die noch kleiner waren. Heute nicht mehr so, weiß nicht genau. Der Vater im Himmel ist der Bezugspunkt für all das, was wir tun. Jesus selbst, der Sohn dieses Vaters, verweist permanent auf seinen himmlischen Vater, spricht die ganze Zeit darüber, wie mein himmlischer Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, sage ich euch. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er bezieht sich permanent auf den himmlischen Vater und dann erklärt er, hey, das ist auch euer Vater. Und ein guter Vater wird seinen Kindern nicht einen Stein geben, wenn sie ihn um ein Brot bitten. Und er wird ihnen nicht eine Schlange geben, wenn sie ihn um ein Ei bitten. Der gute Vater ist ein guter Vater. Der gute Vater im Himmel, den Jesus uns vorstellt. Er ist derjenige, der uns Identität gibt. Wenn mein Vater mir gesagt hat, wer ich bin, dann war das bedeutungsvoll für mich. Also viele andere Leute haben mir auch nette Sachen gesagt. Aber wenn mein Vater sowas zu mir gesagt hat, dann hat das eine ganz andere Tiefe gehabt. Wenn der himmlische Vater uns sagt, wer wir sind, dann hat es eine ganz besondere Tiefe. Und deswegen suchen wir in der Seelsorge die Gegenwart des Vaters. Himmlischer Vater, was denkst du über mich? Das ist das Entscheidende. Viele nette Sachen können mir Menschen sagen, aber wenn der Vater zu mir spricht, löst das in mir etwas aus, was viel, viel tiefer geht. Der Vater gibt Identität, eine ganze Predigt für sich. In der Familie ist der, da sammelt sich alles irgendwie um den Vater. Ich male einen, ganz bewusst ein Bild als Idealist, okay? Um den Vater sammelt sich alles. Das ist wie so der gemeinsame Faktor, den wir in der Familie haben. Gott, das finde ich persönlich interessant. Regina hat vorhin ihr Gebet angefangen, da habt ihr nicht aufgepasst. Gott, du Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott denkt generationell. Kann man das, ist das ein deutsches Wort? Gott denkt in Generationen. Gott denkt generational. My daughter is too much in Nordirland and so. Gott denkt in Generationen. Gott denkt immer in Verkettung. Der Gott Abrahams hat einen Sohn Isaak. Der Gott Isaaks hat einen Sohn Ismael. Abraham, Isaak und Jakob. Ismael kommt übrigens drin auch vor. Aber Gott stellt sich immer vor als Abraham, Isaak und Jakobs. Für die Menschen, die die Bibel schon ganz durchgelesen haben, die langweiligsten Passagen sind die Stammbäume. Warum schreibt Gott so viele Stammbäume in die Bibel? Weil Gott ein Gott ist, der in Generationen denkt. Ah, deswegen. Okay, jetzt lese ich sie mal. Und dann findest du coole Sachen in Stammbäumen, verrate ich euch jetzt aber nicht. Gott denkt in Generationen. Gott baut auf Generationen. Wenn man mal den Stammbaum von Jesus anschaut, das ist toll, was da alles für tolle Leute drin waren und auf was das zurückgeht und sich darüber Gedanken zu machen, was für Kanonen das waren, die da drin im Stammbaum sind. Also es gibt ja so christliche Prediger, die verweisen auf den Stammbaum, ich bin Pastor in fünfter Generation oder sowas, das ist voll cool. Finde ich, ist auch eine echte Ehre, und wenn Delsi heute irgendwie erzählt, dass da Ururenkel und Ururgroßväter und sowas alle schon irgendwie tolle Sachen gemacht haben. Das ist cool. Ich habe es aber auch geliebt bei John Wimber. John Wimber hatte überhaupt keine christliche Tradition, und der hat immer gesagt, ich bin Heide in vierter Generation. Einfach weil er dieser Überheblichkeit, die da manchmal zu Trage zieht, was entgegensetzen wollte. Aber ich finde es trotzdem etwas Kostbares, wenn wir ein geistliches Erbe haben, und ich bin froh, dass ich ein geistliches Erbe habe, jedenfalls von meinem Vater her. Gott denkt so, und Gott möchte, dass das, was er in unserer Generation tut, weitergegeben wird an die nächste. Ich habe heute zum ersten Mal Michael Owen gesehen. Michael Owen heißt er, gell? Herr Werner Junior, der Juniorste von Junior. Andersrum muss ich das sagen. Owen Michael, I'm so sorry. Owen, ein voll süßes Kind, sehr klein. Und Gott möchte, dass der Segen, der auf Heide und Steffen und auf auf Christine ist, weitergegeben wird auf ihre Kinder, weitergegeben wird auf ihre Enkel. Und das ist cool. Und wir sprechen in der Lebensart dann davon, dass unsere Decke, also wir bauen einen Raum und der hat eine Decke, und dieser Decke soll dann zum Fußboden für die nächste Generation werden. So stellen wir uns das Leben mit Gott vor. Gott denkt in Generationen. Und so haben wir dann eine Fülle von Stockwerken unter uns. Der Hebräerbrief nennt sie Wolke. Eine Wolke von Zeugen, die uns vorangegangen sind. Ganz viele Leute, und wir bauen darauf auf. Gott denkt wie eine Familie, und zwar eine Familie mit vielen Generationen. Jesus stellt sich selbst uns vor in verschiedenen Rollen. Ich glaube, das Erste ist, Jesus ist uns ganz nah. Jesus ist unser Bruder. Also ich habe zwei Brüder. Jesus stellt sich uns vor als unser Bruder. Wir sind Geschwister mit Jesus. Das Bild, was die Bibel von Jesus malt. Dabei ist Jesus gleichzeitig unser Fürsprecher. Wir haben vier Kinder, zwei Jungs, zwei Mädchen. Kleine Mädchen, unsere Jüngste hatte ein Problem in der Schule, und dann kam der große Bruder und ist zu dem Typ gegangen, der meine kleine Tochter gestresst hat, weil er ist ein Fürsprecher und ein Kämpfer für uns. Jesus kämpft für uns, und mein Sohn geht zu dem komischen Typ, der meine Tochter blöd angemacht hat, und sagt, wenn du damit nicht aufhörst, das, was ich dann mit dir machen muss, das will ich eigentlich nicht. J- Jesus ist unser Fürsprecher. Wenn der Feind kommt und uns angreift, dann geht Jesus hin und sagt, du, pass mal auf. Wenn du damit nicht aufhörst, wirst du schon sehen, was du davon hast. Also ehrlich gesagt, der Feind hat es da schon gehabt. Also der Kampf ist schon gekämpft. Aber Jesus stellt sich vor uns und schützt uns wie ein großer Bruder, wie ein starker Erlöser, der uns frei macht von den Bedrängnissen, die da sind. Übrigens auch einer, der uns tatsächlich erlöst von unserer Schuld. Und da können wir eine ganze Gedanken und Theologie über Jesus entfachen. Aber ich mag gerade dieses Bild, dass Jesus derjenige ist, der für uns kämpft, der für uns spricht, der sich vor uns stellt. Das ist richtig, du hast Strafe verdient, aber weißt du was, die nehme ich jetzt auf mich. Und dann bist du frei. Jesus, der Sohn Gottes. Wir bilden die Familie Gottes weiter und wir haben oft schon darüber gesprochen und das ist nicht ganz geläufig in der Christenheit. Der Heilige Geist übernimmt in gewisser Hinsicht die Rolle einer Mutter in der Dreieinigkeit Gottes. Und wir lieben dieses Bild. Es geht zurück auf die Altvorderen, beispielsweise Ludwig Graf von Zinzendorf, der hat das damals auch schon erkannt, hat gesagt, das, was der Heilige Geist tut, wir lieben das Wirken des Heiligen Geistes in ganz vielen Bereichen, aber es hat oft eine mütterliche Art. Eine Mutter tröstet ihr Kind. Die Bibel sagt, ich will dich trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Niemand kann so trösten wie eine Mutter. Ich habe jetzt mittlerweile einen Enkel und ich finde, meine Tochter macht das großartig. Und wenn meine Tochter unseren Enkel tröstet, das kann niemand so wie sie. Das kann kein anderer. Du kannst nett sein zu kleinen Kindern, aber nur eine Mutter kann wirklich trösten. Nur der Heilige Geist kann wirklich trösten. Eine Mutter erzieht das Kind in gewisser Hinsicht. Also die Mutter ist diejenige, die am nächsten am Kind dran ist, die das Kind am stärksten prägt. Der Heilige Geist erzieht uns. Der Heilige Geist macht was in uns, was uns verändert. Wir können, wenn der Heilige Geist in uns ist, nicht bleiben, wie wir sind, sondern da verändert sich was in uns. Da wächst eine Frucht heran, die außergewöhnlich ist. Der Heilige Geist befähigt uns, macht eine Mutter auch. Also ich mag das gerade zu sehen, also wir waren ja selber mal Eltern, aber das ist schon so lange her, das habe ich wieder alles vergessen. Jetzt sehe ich es bei meiner Tochter wieder. Dann setzt sie sich hin und malt und befähigt den kleinen Levi und erklärt ihm, wie das alles geht. Der Heilige Geist setzt sich mit uns hin und erklärt uns, wie das alles geht. Der Heilige Geist lehrt uns und befähigt uns, die Dinge zu tun, wie wir sie tun sollen. Jesus erklärt so, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist wird euch Kraft geben, er wird euch befähigen. Ich mag dieses Bild, dass der Heilige Geist wie eine Mutter uns befähigt. Er ermutigt uns, wenn wir es gerade nicht hinkriegen. Mit dem Fahrrad gestrampelt, losgefahren, auf die Schnauze gefallen. Was macht mein Kumpel? Der sagt, bäh, hast du davon. Was sagt der Heilige Geist? Hey, komm, probier's nochmal. Ermutigung, stell dich wieder hin, das geht. Und dann kommt so eine Regine heute, haut ein Zeugnis raus und erzählt uns, das wird. Und selbst wenn das jetzt schon 3 Monate gedauert hat, und du hörst, wie der Heilige Geist zu uns spricht und sagt, das wird. Und die Kraft ist da. Und Gott wird noch was verändern. Das ist Heiliger Geist. So wirkt er unter uns. Wir lieben ihn. Übrigens, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Oh, das habt ihr jetzt gewusst. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Warum ist es in der Vineyard Speyer manchmal ein bisschen chaotisch? Weil wir den Heiligen Geist lieben. Weil da Freiheit sein muss. Ich finde es voll schön, dass bei uns die Kinder rumrennen. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand während der Predigt aufsteht und sich einen Kaffee holt. Aaron führt sich stark versucht. Ich trinke mal was. Eine Mutter hat gerade ihr Kind verloren. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und ich denke, das ist ein guter Indikator. In einem Ort, wo alles sehr beengt und sehr furchtgeprägt ist, dann brauchen wir mehr Heiligen Geist. Wenn alles verkrampft ist und Jesus, gib mehr von deinem Heiligen Geist. Wir brauchen mehr von dir hier. Gott baut eine tolle Familie und er gibt uns das Vorrecht, Teil dieser Familie zu sein. Wir alle sind jetzt Geschwister innerhalb dieser Familie. Ich spreche von dem Ideal, weil ich ein Idealist bin und das gelegentlich Probleme auslöst. Unsere natürlichen Familien sind ein Abbild dieses Plans Gottes. Und jetzt fängt das Problem an. Bis jetzt war noch alles nett, was Detlef gesagt hat. Und jetzt habe ich eine natürliche Familie und damit habe ich richtig Schwierigkeiten. Und die funktioniert überhaupt nicht so ideal, wie Detlef das gerade skizziert hat. Und dann komme ich in eine Vineyard Speyer und dann sagt der Detlef, die Gemeinde ist eine Familie. Und dann gucke ich mir diese Gestalten an und denke, der schon, aber den will ich nicht. Jetzt, wer entscheidet, wer in die Gemeinde, also wer zu dieser Gemeindefamilie gehört? Nicht die Geschwister. Du bist nicht mehr mein Bruder. Das kann man sagen, das nützt aber nichts, das ist er trotzdem. Wer hat es entschieden? Der Vater und die Mutter, by the way. Also in unserem Fall, das war schon ein Gemeinschaftsprojekt. Aber so ist das. Der Vater und die Mutter, die Eltern entscheiden, wer in diese Familie gehört. Und so ist das in unserer natürlichen Familie und so ist das in unserer Gemeindefamilie. Wer ist der Vater in der Vineyard Speyer? Nein, nicht der Reinhard. Der Reinhard ist ein väterlicher Freund, aber der Vater ist der Vater im Himmel. Gott baut hier unter uns eine Familie, wie er sie sich vorstellt. Nochmal gerade zu diesem Gedanken, das ist zwar ein dummer Spruch, aber im Sozialismus hat man immer von den Brüderstaaten gesprochen. Ich weiß nicht, ob das ist mehr so, die Polen sind unsere Brüder und dann haben die DDR-Leute gesagt, naja, die Brüder kann man sich halt nicht aussuchen. Freunde schon. Das sind so dumme Sprüche eigentlich, die wir manchmal auch in der Gemeinde benutzen. Wir sagen, ja, Brüder kann ich mir halt nicht aussuchen. Hey, das ist aber nicht die Perspektive des Vaters. Der Vater im Himmel liebt alle seine Kinder. Ich habe immer dieses Bild gerne benutzt. Also ich habe 2 Oberschenkel und 4 Kinder. Und ich finde es total gut und ich fand es immer super, wenn meine Kinder auf meinen Schoß wollten. Das hat aber Engpässe produziert. Weil wenn du 4 Kinder hast und 2 Oberschenkel, dann müssen die sich ziemlich nah kommen. Jetzt in der Gemeinde ist es so ähnlich. Wenn wir in die Nähe von Gott kommen, dann kommen wir uns ziemlich nah. Und das produziert manchmal Engpässe. Aber der Vater liebt alle 4 Kinder. Und was er gar nicht liebt, ist, wenn die Kinder sich streiten. Ich glaube, so ist es bei unserem himmlischen Vater. Ich glaube, einer der größten Schmerzen unseres Vaters im Himmel ist, dass es ihm so weh tut, wie die Christen sich untereinander behaken. Beharken ist das deutsche Wort, ne? Mit der Hake aufeinander einschlagen. Ich glaube, das ist das, was unseren himmlischen Vater am meisten schmerzt. Auf eine Art und Weise, dass dann noch nicht mal noch mehr dazu kommen können. Und er wünscht sich so sehr, dass noch viel mehr Menschen in seine Familie hineinkommen. Darf ich dieses Bild von der Familie gerade mal noch ein bisschen anwenden in verschiedenen Bereichen? Beispielsweise beim Gebet. Was machen wir, wenn wir beten? Im Prinzip in diesem Bild der Familie. Ich gehe jetzt hin zu Gott und spreche mit ihm über das, was mich beschäftigt. Also Gebet ist nicht nur Fürbitte. Da müsste Beate jetzt Amen rufen. Gebet ist ganz viel. Gebet ist ein Gespräch mit meinem Vater im Himmel. Und dann gehe ich ganz bewusst hin und spreche mit ihm. Und ich bin ein Mann und ich habe manchmal nichts zu sagen. Ihr Männer kennt es, ihr wisst gerade nicht, was ihr denkt. Oder? Schatz, was denkst du gerade? Keine Ahnung. Denk doch mal was. Was denn? Und mir geht es so, dass ich manchmal nicht weiß, was ich beten soll. Kennt ihr Männer das? Ihr Frauen, ihr wisst immer, glaube ich, oder? Okay. Ich weiß, meine Predigt hat Klischees, aber ich will die nicht zu sehr reiten. Aber manchmal weiß ich nicht, was ich mit meinem himmlischen Vater sprechen soll. Aber ich gehe trotzdem hin. Ich möchte jetzt einfach bei dir sein. Oh, voll schön. Wenn wir miteinander beten, ist das cool. Manchmal sieht der eine nicht, was der andere sieht. Geschwister, da sieht der eine, wow, das könnte Papa machen. Echt? Ja, komm, lass uns mal zum Papa gehen. Gemeinschaftliches Gebet ist wie gemeinsam zum himmlischen Vater gehen. Was machen wir Sonntagmorgens hier? Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ich finde, unser Gottesdienst ist ein bisschen wie Familientreffen. Ich hatte damals gesagt, dass unsere Familie zunehmend zerfleddert, die Kinder werden alle größer, verlassen das Haus und wir versuchen verzweifelt per WhatsApp-Nachrichten solche Messages rauszuhauen, können wir mal wieder miteinander frühstücken? Oder sowas, ne? Und wir jubilieren, wenn unsere Kinder dann kommen und wir miteinander Frühstück haben oder miteinander ein Abendessen haben oder irgend sowas. Ich glaube, unser Gottesdienst ist sowas wie Gottes WhatsApp-Nachricht. Hey, am Sonntag, wollt ihr alle kommen? Wir machen Familientreffen. Und dann kommen wir zusammen und finden es voll super. Der Vater ist da und der Sohn ist da und der Heilige Geist ist da. Und wir feiern jetzt ein Familientreffen miteinander. Könnten wir Gottesdienst so sehen? Oh, Vater, das war echt eine Scheißwoche. Ich weiß. Weißt du was? Ich habe neue Kraft für dich. Oh, weißt du, Gott, mich beschäftigt das voll, das ist, oh, ich krieg das nicht hin auf der Arbeit. Ja klar, komm her, sprich mal mit mir drüber und wir beten miteinander. Und dann mache ich so eine Regine Wunder. Die Ehe wird wieder heil. Können wir uns Gottesdienst so vorstellen, wie ein Familientreffen mit unserer himmlischen Familie? Natürlich wissen wir alle, dass Gott die ganze Zeit da ist, aber wie schön ist es, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Es gibt diese persönlichen Begegnungen, wo wir die Nähe des Vaters suchen. Da habe ich gestern an meinem Schreibtisch gesessen und musste E-Mails schreiben und plötzlich steht da einer bei mir in der Tür. Und dann denke ich, was ist wichtiger, die E-Mail nach Bayern oder mein Sohn? Okay. Die Frage war nicht schwer zu beantworten und dann hatten wir 2 Stunden Zeit und die E-Mail musste warten. So ist unser himmlischer Vater. Wir können zu ihm kommen und in seiner Gegenwart einfach austauschen, was abgeht. Übrigens, was haben wir vorhin im Worship gemacht? Wir haben einfach die Gegenwart Gottes genossen. Also ich genieße das, einfach zu Gott zu kommen, in seiner Nähe zu sein und dann passiert irgendwas. Ich weiß nicht genau, was das ist. Also dann wirkt Gott unter uns, dann ist der Heilige Geist, der eine Atmosphäre schafft, wie es eine Mutter in einer Familie kann. Also meine Frau kann das zum Beispiel, ich kann das nicht. Also meine Frau, die kann irgendwas machen, damit man sich wohlfühlt. Der Heilige Geist kann irgendwas machen, dass wir uns wohlfühlen. Gott wirkt etwas unter uns, wo wir verwandelt werden. Jesus erzählt uns Dinge, wo wir merken, da gibt es Hoffnung. Gott kann was verändern. Gemeinde als Familie. Gott lässt uns Teil von seiner Familie sein. In der Familie lernen wir voneinander. In der Familie gibt es die größeren Geschwister und die kleineren Geschwister und da gibt es die Verwandten und so weiter. Und ein paar wissen schon was und die anderen wissen es noch nicht. Und jetzt lernen wir voneinander. Vorhin hat Christina die Vineyard Small Groups vorgestellt. Das ist eigentlich so ein Platz, wo wir voneinander was lernen. Und ich kann euch schon sagen, wenn ihr nächste Woche dieses Heftchen kriegt, da sind echt tolle Themen drin. Wenn du was lernen willst über... Ich verrate es euch lieber nicht. Da gibt es aber richtig tolle Dinge, die da drin sind. Warum hat der Epheserbrief was zu tun mit Erweckung in der Gemeinde? Kannst du dich dann wochenlang damit beschäftigen und was lernen von dem Erich. Dann gibt es einen Themenworkshop, da sind richtig coole Dinge. Es gibt einen, oh, das ist, kennt ihr den Film Mission Impossible? Wir haben das Im rausgeschrieben und schreiben Mission is possible. Da gibt es einen Workshop, wie macht man Mission? Wie machen wir in unserem Alltag Mission? Voll cool, wird eine gute Sache. Tolle Workshops, die da drin angeboten sind. 22 an der Zahl. Ich möchte gerade kurz für die Small Group Leiters, die jetzt nächsten Mittwoch bitte kommen, schon mal sagen, bei den Workshop geht es darum, wer von dir lernt. Nicht, dass du im Mittelpunkt was hast, weil du was Tolles zu erzählen hast, sondern da gibt es Leute, die etwas brauchen. Also der Fokus in Gottes Familie ist immer, dass die anderen nachgezogen werden, nicht, dass ich brilliere. Nur mal so, schon mal gesagt. Am Mittwoch reden wir mehr darüber. Ich bin ein Idealist. Ich glaube, dass dieses Ideal was richtig Schönes ist. Ich bin aber kein Depp. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich weiß, dass wir diesem Ding nachjagen, aber es noch nicht erreicht haben. Und ich weiß, dass wir in den Familien, die wir kennen, oft ganz stark geprägt sind von Konflikten und von Dingen, die eben gar nicht klappen. Unsere irdische Herkunftsfamilie, sagen wir ja manchmal, ist unvollkommen. Und da haben wir ganz komische Bilder dabei. Auch unsere Gemeindefamilie ist unvollkommen. Sie entsprechen also nicht dem Ideal dieser Idee Gottes. Mir ist das immer wieder mal passiert, wenn ich über das Ideal Gottes gesprochen habe, dass Leute zu mir gesagt haben, das darfst du nicht machen, weil Menschen in ihrer irdischen Familie verletzt wurden und wenn du ihnen das jetzt sagst, dann tut ihnen das noch zusätzlich weh. Und ich verstehe das Argument. Wenn jemand einen schlechten Vater hatte und ich erkläre ihm, der himmlische Vater ist ganz toll, dann kann das für eine Person sein, dass er denkt, nein, das glaube ich nicht, weil mein irdischer Vater war schon so schlimm. Aber ich bin ein Idealist. Ich glaube, dass es wichtig ist, auf das zu gucken, was ideal ist, nicht auf das, was zerstört ist. Versteht ihr den Punkt? Und ich möchte mir nicht verbieten lassen, über die Güte Gottes zu sprechen, obwohl vielleicht meine irdische Familie nicht gut war. Versteht ihr den Punkt? Gott, wie bist du wirklich? Ich nehme zur Kenntnis, das war alles nicht gut in dieser Umgebung. Aber Gott, wie bist du? Wie hast du darüber gedacht? In so zu fragen wir, wo warst du, als meine irdische Familie so gemein zu mir war? Und dann gehen wir ganz tief in Seelsorge und wir hören eine Antwort von Gott. Wir haben unvollkommene Familien vor Augen, schlechte Vorbilder, einen schlechten Vater vielleicht, wir haben eine überforderte Mutter. Wir sehen, dass Geschwister gemein waren zu uns. Und dann kommt der Detlef und erzählt da irgendwie so ein rosarotes Bild von Paradiesgemeinde, aber das geht ja gar nicht. Aber ich glaube, der Weg muss immer der sein, zu schauen, Gott, wie hast du es dir eigentlich vorgestellt? Da will ich hin. Das ist die Zukunft, die du für uns hast. Und dann kommt so ein Zeugnis, wie heute Morgen, wo dieses sich Ausstrecken nach der Gegenwart Gottes dazu führt, dass tatsächlich das Kostbare, was Gott gedacht hat, zustande kommt. Wir erleben zerrissene Familien. Aber ich möchte nicht aufhören, trotzdem über das Ideal zu sprechen. In dieser Woche ist uns was Schönes passiert. Wir hatten unsere Leiterklausur irgendwo da in der Westpfalz. Und ich habe gedacht, es ist eine gute Idee, über Land zu fahren. Und wenn du irgendwie in der Westpfalz so von Dorf zu Dorf, das zieht sich. Und dann kommen wir endlich da hinten an, Waldfischbach waren wir. 3 Minuten im Kloster dort. Also die Vineyard hat eine Klausur im Kloster gemacht, ist okay. War voll gut. Tolle Leute da übrigens, die lieben Jesus. Das WLAN-Passwort. Jesus hat geholfen, Ausrufezeichen. Können nicht so schlecht sein. Ich denke dabei auch manchmal, Gott guckt sich das so an und dann sieht er so einen Vineyard-Leiterhaufen und denkt, die sind schon komisch drauf und dann gehen die in ein katholisches Kloster und dann denkt Gott, ich habe die Katholiken genauso lieb. Die glauben ein paar komische Sachen, aber ich habe die lieb. Versteht ihr? Auf meinem Schoß ist Platz für viele Kinder. Okay, wir waren also da in diesem Kloster, fahren durch diese ganzen Dörfchen, kommen dort an, WLAN-Passwort eingetragen, fupp, kommt eine WhatsApp rein. Kann das sein, dass ihr gerade durch Klausen gefahren seid? Sandra. Ich denke, wer ist Sandra? Stellt sich heraus, vor vielen, vielen Monden, als unsere Kinder noch so klein waren, frisch geschlüpft, so in Owen-Michael-Form, hatten wir eine Nachbarin, 12 Jahre alt, die Kinder geliebt hat und die sich nicht davon hat abhalten lassen, Babysitter zu sein für unsere Kinder. Diese Nachbarin hat jetzt ihrerseits 6 Kinder. Sie hat Delsi getoppt. Wir haben nur 4. Sieht uns da durchfahren und sagt, die wohnen jetzt irgendwo in der Westpfalz, habe ich keine Ahnung davon gehabt. Sieht uns durchfahren und sagt, wart ihr das gerade? Voll krass. Dann sind wir ganz kurz hingefahren und ich habe diese Familie gesehen und ich habe gedacht, richtig schön, wie ihr das drauf habt. Also das kriegt ihr richtig gut hin. Die sind noch gar nicht Christen. Sie hatte mal als Kind ihr Leben Jesus übergeben, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesus geworden ist. Aber sie kriegen das richtig gut hin mit ihrer Familie und dann nehme ich sie so kurz in den Arm und sage, hey, ihr macht das toll, ist richtig super, wie das läuft. Dann guckt sie uns an, schaut zu Delsi und sagt, wir haben ja auch gute Vorbilder gehabt. Das hat mir irgendwie gut getan, weil ich jetzt nicht wegen uns als Familie, sondern weil ich glaube, wenn wir das leben, was Gott möchte, was durch uns gelebt ist, dann wird das zu einem Licht in der Welt für die anderen Familien. War für mich irgendwie bedeutsam und ich möchte uns ermutigen, dass wir es so tun, dass wir verstehen, Gott hat ein Ideal. Gott sieht die Zerbrochenheit unserer Welt. Aber er braucht Leute, die sein Licht in diese Situation hineinscheinen lassen. Der Erfinder von diesem Ideal, der weiß, wie es geht. Der weiß auch, wie eine unvollkommene Familie wieder heil wird. Auch in unserer Familie ist nicht alles vollkommen, beileibe nicht. Und ich meine, das ist nicht oberflächlich, sondern auch bei uns in der Familie sind Dinge schief gegangen. Und für mich ist wirklich der Punkt geworden, Gott, wie stellst du es dir vor? Kennst du einen Weg, wie das heil wird? Bis heute haben wir Situationen in unserer Familie, wo wir merken, das ist noch nicht heil, Gott muss da noch was tun. Gott, wie wird das sein? Wie wirst du Heilung in Bereiche unserer Familie hineinbringen? Und ich bin wieder so dankbar für dieses Powerzeugnis von vorhin, wo wir gesehen haben, dass Gott das tatsächlich tut. 11:55, könnt ihr noch ein bisschen? Nicht mehr lang, gell? Sonst müssen wir gleich nochmal so eine Stretching-Übung machen, aber... Ich, ganz kurz was Gesellschaftspolitisches. Ich glaube, wir leben zurzeit in einer Dynamik, wo diese Welt in riesige Probleme hineinmanövriert wird, bezogen auf Familie. Und ich möchte nur ganz kurz ein paar Dinge dazu sagen. Dieses Ideal, was Gott etabliert hat, Gott hat die Idee von der Familie gehabt. Gott hat die Familie erfunden. Gott ist der Schöpfer von diesem Gedanken. Das wird in unserer Gesellschaft zunehmend in Frage gestellt wird. Warum und was passiert da gerade? Nur, dass wir können darüber viel noch weiter diskutieren und ihr dürft gerne heute Nachmittag das weiter reflektieren. In einer Gesellschaft, die Gott aus dem Bild rausnimmt, bleibt kein Platz mehr für ein Ideal. Dann muss ich mir ein neues Ideal schaffen. Das ist das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert. Unsere Gesellschaft hat Gottes Ideal rausgenommen. Die Identität, die Gott stiftet, fehlt jetzt. Und jetzt rutscht unsere gesamte Gesellschaft in eine massive Identitätskrise. Auf eine Art und Weise, dass ich manchmal sogar das Gefühl habe, die klauen uns unsere Begriffe. Es ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass rund um den Christopher Street Day dieser Begriff der Identität dauernd in den Vordergrund gezogen wird. Ich muss doch meine eigene Identität finden. Ich muss doch herausfinden, wer ich selber bin. Und plötzlich wird das ganz stark nach oben geschoben. Warum? Weil es niemanden mehr gibt, wer ich bin, der mir sagt, wer ich bin. Wenn ich Gott rauskicke, habe ich niemanden mehr, der mir Identität gibt. Und dann muss ich verzweifelt eine suchen. Das ist das, was wir gerade in unserer Gesellschaft erleben. Den göttlichen Gedanken der Familie haben wir weggekickt und haben jetzt keinen mehr übrig. Wir müssen jetzt verzweifelt uns selber was ausdenken. Gottes Gedanke, wie eine Familie sein soll, haben wir weggekickt Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das selber hinkriegen. Und versuchen, neue Familienbilder zu bringen. Und dann wird gesagt, nur mal auf diesen Sprachgebrauch hinweisen, das althergebrachte Familienmodell versus das fortschrittliche. Das ist die Begrifflichkeit, die wir quer durch die Medien gerade haben. Und ihr dürft mich gerne auch steinigen dafür, aber ich bin überzeugt davon, dass das eigentlich der dämonische Ansatz ist, zu sagen, was Gott gemacht hat, das ist altmodisch, veraltet, althergebracht. Und jetzt haben wir etwas Fortschrittliches. Und plötzlich wird aus diesem positiven Begriff fortschrittlich ein Begriff, der göttliche Wahrheit zunichte macht. Was haben wir daraus? Chaos. Die gesellschaftlichen Probleme, die wir gerade in unserem Land haben und eigentlich weltweit, kommen genau daher, dass wir Gott rausnehmen und eine Ersatzreligion schaffen. Ich glaube, dass wir zwei Ersatzreligionen schaffen gerade. Die eine ist der Naturalismus. Wir glauben, alles, was man sieht, ist real. Alles darüber ist irgendwie allenfalls psychologisch zu erklären. Wir glauben nicht mehr an eine geistliche Realität in unserer Gesellschaft. Das ist der naturalistische Ansatz. Und dann kommt so ein ethischer und dann haben wir eine Ersatzreligion gefunden, die nennen wir Humanismus. Und der Humanismus zieht eine Teilwahrheit aus der Bibel, überhöht sie und schmeißt alles andere weg. Die Teilwahrheit ist, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Der Humanismus nimmt diese Teilwahrheit der Nächstenliebe und sagt, das ist das Zentrum, darum müssen wir alles aufbauen. Gott brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir nur noch unter der Überschrift, der andere ist wichtig, die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter, darum bauen wir jetzt eine neue Religion. Und jetzt kommt ganz viel Irritation rein. Jetzt verstehen wir plötzlich ganz viele andere Werte nicht mehr. Und aus diesem christlichen Begriff der Nächstenliebe wird ein merkwürdiger Toleranzbegriff, der dann irgendwie alles Mögliche toleriert, aber die Werte Gottes nicht mehr etabliert. Und das ist ein bisschen was in der Richtung, wo die Bibel sagt, sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber ihre Kraft verleugnen sie. Und das ist genau das, was wir sehen. Es ist der Schein eines christlichen Weltbildes, aber es ist keins und deswegen hat es keine Kraft. Ich mag es nicht, wenn Menschen sagen, wir hätten ein christlich-humanistisches Weltbild, weil das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. Wir haben entweder ein christliches oder ein humanistisches. Und wir erleben gerade in unserer Gesellschaft diese humanistischen Gedanken als etwas, was alle Modelle, die Gott gesetzt hat, zerstört. Solche Sachen müsst ihr euch um 12 Uhr anhören. Verzeiht, aber diskutiert es gerne heute Nachmittag weiter. Nein, verzeiht nicht, ist meine Meinung. Was bei uns in der Gesellschaft gerade passiert, ist eine verzweifelte Suche danach, wie wir jetzt neue Modelle finden, die für uns funktionieren. Aber jedes dieser Modelle wird dem ursprünglichen Konzept Gottes widersprechen. Deswegen kann das nicht funktionieren. Die Antwort, die wir haben, ist ein bisschen das Licht, von dem ich vorhin gesprochen habe. Jesus, ich möchte wieder verstehen, wie du dir das vorgestellt hast. Ich möchte Teil dessen sein, wie du das gedacht hast. Ich möchte wieder verstehen, wie dein Bild von Familie ist. Und Heiliger Geist, wir brauchen deine Kraft, dass du uns hilfst, unsere Familien so zu führen, unsere Gemeindefamilie so zu führen. Wir spüren gerade auch bei uns in der Gemeinde, dass natürlich gesellschaftliche Dinge, die rund um uns herum passieren, auch in der Gemeinde ihren Raum finden. Und wir merken, dass manche Sachen verrutschen. Jesus, ich möchte ganz nah bei dir sein, hören, wie du dir das vorstellst. Gott, was hast denn du gerade so gedacht? Wie stellst du dir das vor? Was denkst du über dieses und jenes? Warum machen wir Worship-Zeiten? Weil wir ganz nah zu Gott kommen wollen. Nicht wegen dem Wohlfühlfaktor, also der ist auch schön, aber vor allen Dingen wegen der Gegenwart Gottes. Für mich war das schön, Gespräche mit Menschen, die irritiert sind, wo wir Gott einladen, und wo plötzlich Klarheit entsteht. Kennt ihr solche Gespräche? Wo ihr mit Leuten redet, die irgendwie ein klares Verständnis von Gott haben und du redest mit denen und plötzlich sortiert sich die Welt wieder. Vorher war alles durcheinander und jetzt, oh, wow. Danke Gott für sowas. Gott, bevollmächtige uns, dass wir solche Menschen werden können, die auf eine gute Art und Weise Menschen wieder zurückführen in deine Realität. Gott hat uns Jesus gesandt. Jesus ist ein Heiland, altes deutsches Wort, aber es ist einer, der Heil bringt in die Zerstörtheit unserer Gesellschaft. Ich bin ein Idealist. Ich glaube an diese Familie Gottes. Wir bauen diese Familie seit 30 Jahren. Jetzt nicht Delcy und ich, also wir auch. Aber die Vineyard hat als Gemeinde vor 30 Jahren angefangen. Wir werden das nächste Jahr besonders zelebrieren. 30 Jahre Gemeinde hier in Speyer. Das wird cool sein. Da hört ihr noch ganz viel davon. Ich will noch gar nicht viel dazu sagen. Jesus, wie stellst du dir das vor, dass wir als Familie leuchten in dieser Stadt, die ihrerseits auch Orientierung braucht? Ich habe diese Woche gefeiert, dass unsere Bürgermeisterin geheiratet hat. Die Oberbürgermeisterin Frau Seiler hat geheiratet. Voll gut, weil das für mich wie ist, so wie ein, okay, das ist Gottes Ding, also ja, machen wir. Hat in ihrem Leben, nein, sage ich nicht so viel dazu. Ich fand es einfach toll, ich habe mich richtig gefreut darüber. Weil ich denke, das ist gut. Gott, etabliere unter uns wieder das, was du dir vorstellst. Wie kommt man dazu, zu dieser Familie? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist die Entscheidung nicht von mir, wer da mit rein darf in diese Familie, sondern es ist die Entscheidung des Vaters. Und der Vater hat erklärt, wie das geht. Der Vater hat gesagt, wie man Teil dieser Familie wird. In der natürlichen Familie durch Geburt. Dorothee hat es gerade hinter sich. Ein Owen Michael ist geboren, jetzt Teil der Familie. Wie wird man Teil der Familie Gottes? Durch Geburt. Johannes 3, Vers 3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ich will Teil von dieser Familie sein, ich will sehen, wie das funktioniert, dann musst du geboren werden. Ich bin doch schon geboren. Du musst halt nochmal geboren werden. Hä? Ist es möglich, dass man nochmal in den Leib seiner Mutter hineinschlüpft und nochmal geboren wird? Ist doch Quatsch. Das ist das Argument, was Nikodemus in dieser Stelle bringt. Nein, so ist das nicht. Sondern wenn du an den glaubst, der Jesus gesandt hat, wirst du sein Kind. Wir werden heute in der Ministry-Zeit die Gelegenheit haben, wenn du empfindest, ich möchte auch Teil von dieser Familie sein. Also ich höre das schon, was der Detlef da sagt und ich höre das schon und irgendwie kommt mir das nicht real vor. Aber irgendwie will ich es wenigstens probiert haben. Und du möchtest heute die Gelegenheit nutzen und sagen, ich möchte ein Kind in dieser Familie werden. Sehr gute Chance. Wir haben nachher eine Ministry-Zeit und du kannst nach vorne kommen und zu jemandem sagen, kannst du mal mit mir beten? Ich möchte es auch. Ich möchte von Neuem geboren werden. Ich möchte in diese Familie hineingeboren werden. Das ist toll. Ich liebe diese Familie. Unsere irdische Gemeindefamilie ist unvollkommen, aber sie ist trotzdem genial. Gott baut unter uns etwas ganz, ganz Kostbares nach seinem Bild. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn wir Teil der Familie werden, kleine Geschichte am Rande noch, mein Sohn hat mich mal geschockt. Wir hatten ja eine Zeit lang so eine Proklamation, wo wir immer gebetet haben, Schecks in der Post, Geschenke und Überraschungen und so weiter, die proklamieren wir da. Und dann hatte Sonja uns beigebracht, wir sollen immer ganz besonders laut bei dem rufen, was wir haben wollen. Also zum Beispiel, Schecks in der Post, mussten wir dann ganz laut sagen und so. Und dann gab es diese eine Zeile, da stand dann, Erbschaften. Und mein Sohn ruft ganz laut, Erbschaften. Und ich denke, Moment, ich lebe noch. Die Bibel ist voll davon, dass wir Erben Christi sind. Denkt mal den Gedanken kurz weiter. Das ist jetzt Lebensart-Teaching. Ein Erbe kannst du erst antreten, wenn der Erblasser gestorben ist. Also mein Sohn kriegt nichts von mir, bevor ich nicht tot bin. Und er darf das nicht beschleunigen. Wie ist das mit unserem himmlischen Erbe? Hey, das Coole ist, der Erblasser ist bereits gestorben. Jesus ist bereits gestorben. Und mit dem Tod von Jesus haben wir als Kinder Gottes Anspruch auf das Erbe. Dass Gott irgendwie noch ein cooles Ding hinten dran geschoben hat und Jesus wieder auferweckt hat von den Toten, das ist super. Aber Jesus ist bereits für uns gestorben und wir haben Anspruch auf diese Erbschaft des Himmels für uns hier. Es lohnt sich, ein Kind Gottes zu werden, weil du hast Anspruch auf die herrlichen Dinge, die Gott anbietet, an Heilung, an Lebensveränderung, an Veränderung deiner Familie, an neuer Hoffnung in deinem Leben, Veränderung in deinem beruflichen Umfeld. Wir haben Anspruch darauf. Wie kommen wir da dran? Hey, Glauben ist der Schlüssel. Reinhard hat viele, viele Wochen jetzt durch die Bank weg über Glauben gesprochen hat. Hey, an das Ding Glauben, was Gott da gerade macht. Wenn ihr das vergessen habt, hört euch die CDs nochmal an. Wir haben Anspruch auf diesen Anteil. Und ich genieße das. Und ich komme zurück zum Anfang dieser Predigt. Wochenspruch. Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Da hat ein Vater im Himmel sich einen Thomas zum Eigentum erwählt. Der ist glücklich zu nennen. Hier ist eine Gemeinde, die Gott sich zum Eigentum erwählt hat. Da gibt es einen Haufen andere Geheimnisse darum, die ich total liebe. Aber heute ging es mir um dieses Geheimnis der Familie. Da hat Gott sich diese Familie zum Eigentum erwählt. Und glücklich zu nennen ist eine solche Familie. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Ich bin hier.